Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Die Rasensaison ist im vollen Gange. Diese Woche auch in Deutschland unheimlich viel los. ATP 500er in Halle, WTA 500er in Berlin. Wir haben viele Geschichten. Wir haben auch gerade aus Halle ein bisschen was von vor Ort zu erzählen. Und das machen wir heute in der kompakten Zweierrunde. Hallo Henrike.
Hallo Daniel. Und das Wetter passt auch noch.
Ja, es ist wirklich perfekt eigentlich, ne? Die Wochen dieses Jahr, weil wir haben es ja gar nicht auch mal so selten gehabt, dass das ein oder andere Mal dann doch auch der Regen bei den Turnieren eingegriffen hat. Halle und Berlin können sich, glaube ich, die Woche nicht beschweren, definitiv. Und in der nächsten Woche haben wir auch noch ein Turnier in Bad Homburg. Die dürfen sich, glaube ich, auf ähnlich gutes Wetter freuen, bevor es dann endgültig für alle nach Wimbledon geht. Ja, Henrike, bevor wir das machen, schauen wir vielleicht sogar zu Anfang nochmal nach London und machen so einen kleinen Rückblick nochmal auf letztes Wochenende. Wir haben nämlich sehr intensiv schon in der letzten Folge über Tatjana Maria gesprochen. Das war noch vor ihrem Finale und man muss sagen, wir hatten da ein ziemlich gutes Händchen.
Ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob wir gesagt haben, dass sie gewinnt oder so, ob wir uns da was drauf festgelegt hatten. Aber ich glaube, wir waren zumindest dem Ganzen nicht abgeneigt. Und ja, sie hat das bestätigt. Tatjana Maria hat mit 37, glaube ich, ihren bis dato größten Titel gewonnen. Und im Finale mit einer sehr, sehr schicken Leistung, muss ich sagen, Amanda Anisimova bezwungen. Und darf sich jetzt Queen of Queens nennen. Und ich glaube, das kann man nehmen. Also ich würd's nehmen.
Ja, definitiv. Sie steht kurz wieder vor ihrem Career High. Das war Rang 42. Sie war jetzt in dieser Woche auf 43 platziert. Und ist die älteste Spielerin, die jemals ein Turnier der 500er-Kategorie auf der WTA-Tour gewonnen hat. Also man kann durchaus sagen, sie setzt Meilensteine. Ich habe Anfang der Woche sogar noch mal nachgeguckt, ob sie nicht vielleicht im Frühjahr oder wann schon mal geäußert hat, dass sie Ende des Jahres aufhören möchte. Denn das hätte mich so ein bisschen an Andrea Petkovic erinnert, die ja vor, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange ist es her, vor 2 Jahren, glaube ich, ne? Man sagte, Schluss, ich höre auf. Und dann plötzlich am Roten Baum einen richtigen Lauf hatte, in der Weltrangliste noch mal nach oben schoss und dann irgendwann sagte, gut, okay, jetzt sehe ich mich eigentlich irgendwie schon verpflichtet, nochmal diese gute Form mitzunehmen und nächstes Jahr weiterzuspielen. Tatjana Maria hat jetzt noch nichts von einem Karriereende erzählt, aber ich glaube, da ist auch irgendwie gerade gar nicht dran zu denken für sie.
Für sie nicht, aber heißt das dann, dass Petra Kvitova jetzt Wimbledon gewinnen wird? Weil die hat ja jetzt auch verkündet, dass US Open 2025 das letzte Turnier für sie sein wird. Und nach der These müsste dann ja für Kvitova jetzt noch richtig was gehen.
Ich glaube, das würden alle Tennisfans mitnehmen, da Petra Kvitova ja eigentlich viele Sympathien hat bei den Fans. Von daher, ich glaube, können wir mit leben, wenn das so passiert. Wimbledon-Finale Kvitova gegen Maria.
Ja, also ich glaube, das schlechteste Finale wäre es nicht. Und wir wissen ja auch, dass Tatjana Maria in Wimbledon durchaus ganz gut spielen kann.
Das stimmt durchaus und das gilt natürlich auch für viele andere. Ich sagte es gerade, diese Woche 2500er in Deutschland, Berlin und Halle. Wir haben jedes Jahr so ein bisschen jetzt Berlin seit 2021 ja im Programm. Immer so die Diskussion, ja, Berlin fällt so ein bisschen hinten runter beim deutschen Publikum in der Aufmerksamkeit, da Halle nur mal so als das deutsche Traditionsturnier im Mittelpunkt steht. Was man so hört, zuschauertechnisch, in diesem Jahr ist es in Berlin deutlich besser. Das macht natürlich Hoffnung, denn man muss ja sagen, Henrike, das Feld ist ja wirklich einfach wieder mega klasse, wenn man so mal drauf guckt, ne? Sabalenka, Rybakina, heute zum Beispiel gegeneinander gespielt. Ein Besuch lohnt sich da durchaus.
Ja, oder Wondruschowa gegen Jabeur, das Wimbledon-Finale von vor 2 Jahren? Ja, glaube ich. Oder 3 Jahren. Also auf jeden Fall kriegt man in Berlin ordentlich was geboten. Und du hast es ja schon gesagt, das Turnier fing 21 an, also auch mitten in der Corona-Pandemie, in dieser Corona-Phase. Und ich weiß halt nicht, ob du als neues Turnier und dann auch noch gleich mit diesen Rahmenbedingungen, je nachdem, direkt so das, so ein richtig tolles, so eine richtig tolle Atmosphäre schaffen kannst. Weiß ich nicht. Sowas muss sich ja auch entwickeln. Und die Anlage dort ist ja vorher jetzt auch nicht für Rasen bekannt gewesen. Aber was ich jetzt so gesehen habe vom Turnier und die Matches in Teilen, wirkte das jetzt nicht unbesucht. Also da habe ich so manche French Open Partie auf dem Chatrier mehr Leerraum gesehen.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber gut, ich glaube, nun ist es auch schwer, Grand Slam Turniere mit, ich sag mal, den etwas kompakteren Tour-Events zu vergleichen. Dieses Jahr in Halle, da kann ich frisch von berichten, weil da war ich da, muss ich dazu sagen, am Feiertag. Ich war, also wir nehmen am Freitagabend auf und gestern aus unserer Sicht jetzt am Donnerstag da. Ja, da war es sehr, sehr voll. Das ist es da auch immer durch den Feiertag natürlich wirklich noch mal mehr. Man hat es echt gemerkt, also schon irgendwie eine Dreiviertelstunde vor Spielbeginn rund um den Center Court, die ganze Anlage voll, die Shops, die Zelte, die da aufgebaut waren, waren unheimlich voll. Ja, und man merkt im Vergleich natürlich, dann würde ich sagen, doch auch immer noch mal die Wahrnehmung natürlich, auch wenn es traurig ist, so ATP zieht mehr Fans an als WTA. Ich glaube, die These, ja, die müssen wir ein bisschen aufrechterhalten.
Ja, ich war jetzt auch schon zweimal oder dreimal in Halle und da ist es eigentlich immer voll. Wie gesagt, ob ATP jetzt mehr zieht als WTA, es ist halt schwer, weil Halle auch eben wirklich ein wahnsinnig etabliertes Turnier ist und dort vor Ort ja, nicht nur was die Spieler angeht, mit einer sehr familiären, sehr intimen Atmosphäre ja, daherkommt, sondern generell auch für die Zuschauer. Es ist auch nach wie vor eine recht kompakte Anlage. Also ich ziehe jetzt auch hier mal den Vergleich zu Roland Garros. Das ist alles sehr dicht beieinander. Durch die Schüssel da, in der es übrigens, wenn es warm wird, also wenn die Sonne scheint, verdammt warm wird. Und ich denke, das hat auch damit was zu tun. Aber ich glaube, wir können uns auch freuen, dass generell Tennis noch geguckt wird auf Turnieren. Dass der Sport noch nicht, wie manche Unken behaupten, kurz vorm Tode ist, weil sich dafür niemand mehr interessiert. Weil ich muss sagen, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es nur von mittelalten bis alten Menschen besucht wird.
Nee, absolut nicht. Also ich würde sogar sagen, auch gerade im Vergleich mit den letzten Jahren, dass das Publikum, wenn mein Eindruck, sogar noch wieder ein Tick jünger geworden ist. Also dass auch viele jüngere Fans, wenn wir das jetzt so formulieren wollen, neu dazugekommen sind. Woran man es ja wirklich auch festmachen kann, also dass die Leute wirklich tennisgeil sind, ist natürlich einfach der Sachverhalt, dass du nach Halle erstmal kommen musst und dass du da nicht einfach mal so durchfährst und dann zufällig siehst, oh, hier ist ein Tennisturnier, dann kann ich hier einmal irgendwie links abbiegen und schau da mal vorbei, sondern du kommst da halt einfach hin, weil du da ganz bewusst hin möchtest. Und ich habe selber wieder erfahren, also jetzt von Köln aus natürlich sowieso noch mal eine andere Nummer, aber selbst wenn du da auch aus der Gegend kommst, also du bist natürlich schon irgendwie eine Zeit unterwegs.
Ja, daran muss man sich gewöhnen, wenn man in Halle ist. Gut, klar, du kannst natürlich mit dem Auto vorfahren, aber wenn du mit der Bahn fährst, ist das erstmal so eine Tour in die Büsche. aber es macht's schön, finde ich. Also es ist wirklich auch ein spannendes, man kommt von der Bahn dann hin und hat noch mal so ein bisschen, weiß ich nicht, ein bisschen was für die Beine getan, sich ein bisschen bewegt. Und dann vor Ort ist halt alles da, was man braucht, hat auch ziemlich guten Service, nette Leute. Insofern passt das schon. Und auch der Einser oder der zweitgrößte Platz neben dem Center Court ist auch schon sehr nett. Das ist auch so eine kleine, hat auch so eine Tribüne, aber auch die beiden weiteren Außenplätze, wo dann einmal gespielt oder auch trainiert wird, oder es sind sogar drei, weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Auch da kann man wirklich gut sitzen und gucken. Also insofern geht da mal hin.
Ja, absolut. Also für alle, die noch nicht da waren, das lohnt sich echt. Also gerade auch der Court Nummer 1, der zweitgrößte Court, ist, glaube ich, echt einer der schönsten Nebenplätze, die wir so haben auf der Tour. Das sagen auch immer ganz viele, auch ganz viele Spieler. Was mir aufgefallen ist, ich weiß nicht, vielleicht bin ich da auch ein bisschen aus der Zeit gefallen. Das kannst du mir vielleicht gleich sagen. Aber was für mich wirklich komplett neu war, dass nicht mehr nur beim Seitenwechsel die Leute auf die Tribünen gelassen werden und quasi ins Stadion reingelassen werden, also sowohl auf dem Center Court als auch auf dem Court Nummer 1, sondern dass nach jedem abgeschlossenen Spiel passiert. Hm. Das war aus meiner Sicht, muss ich sagen, auch teilweise ja ein bisschen chaotisch wirkte das dann, weil ja, natürlich die Zuschauer, und da kannst du ihnen ja auch keinen Vorwurf draus machen, jetzt natürlich nicht dann einfach irgendwie schnell zu dem nächstmöglichen Platz flitzen, weil es ja weitergeht, sondern die lassen sich natürlich Zeit. Es gab aber, so wie ich das mitbekommen habe, also ich rede jetzt zum Beispiel gerade vom Court Nummer 1, ich hatte mir mittags Schapovalov gegen Kobolli angeschaut, das ging ja auch eine ganze Zeit, das Match. Ich glaube, so zweimal wurde da von Schiedsrichterseite aus gesagt, so, ja, hier, bitte hinsetzen oder bitte stehen bleiben. Sonst ist man da insgesamt aber wirklich sehr, sehr entspannt mit umgegangen, weil ich habe sogar zu Anfang noch gedacht, als das so das erste Mal passierte, so, oh, das lag jetzt irgendwie an Ordner XY, weil die gerade nicht dran gedacht haben oder es nicht wussten und neu sind heute, was aber auch nicht vorstellen konnte, weil wir einfach schon am Donnerstag sind. Nein, und dann fiel mir halt irgendwann auf, dass es eigentlich wirklich alle machen und dass es nach jedem abgeschlossenen Spiel passiert. Hast du das schon mal irgendwie erlebt bei einem Turnier? Bin ich da vielleicht einfach erst jetzt in der Neuzeit angekommen?
Ich überlege gerade. Das Problem ist, ich habe die Turniere immer in journalistischer Funktion besucht. Und als Journalist oder Berichterstatter vor Ort hast du einen Zugang im Center Court zur Tribüne von innen. Das heißt, du hast diesen ganzen normalen Betrieb ja gar nicht. Deswegen versuche ich mich jetzt irgendwie zu erinnern, wie das damals war. Auch wenn man mal auf die Außenplätze gegangen ist, weil da ist es natürlich nicht so. Also ich meine, dass die beiden Außenplätze, da ist eh immer so ein Free-Flow. Was will man da auch absperren? Das ist ziemlich schwierig. Und beim zweitgrößten Platz muss ich jetzt echt überlegen, ob da Ordner waren. Ich meine, ich hätte schon mal gewartet, aber ich bin mir nicht so ganz sicher. Und es ist jetzt auch ein Moment her.
Ja, aber also ich kann mich dran erinnern, auch das Jahr, wo wir zusammen da waren.
Ja, da haben stimmt. Uns da übrigens, waren auf jeden Fall Ordner.
Genau, da haben wir uns übrigens kennengelernt. Das wissen die Hörer, glaube
genau,
ich, gar nicht.
Genau, wir haben uns in der Bahn getroffen.
Ja, 2018 war das, glaube ich, ne?
Oh, das ist schon lange her jetzt.
Da sind wir gemeinsam nach Halle gefahren.
Genau, das war ungeplant. Wir hatten, glaube ich, überlegt, uns dann in Halle mal über den Weg zu laufen.
Ja.
Aber dann sind wir zufälligerweise auch noch ins selbe Bahnabteil gestiegen. Das war ganz lustig.
Genau, und plötzlich hatten wir uns gesehen und ja, das wurde daraus heute.
Ja, und da Daniel ganz gut zu erkennen ist.
Sagen die einen oder anderen, ja.
Ja, komm, mit deiner Frisur und der Käppi, wenn man das weiß, dann stichst du schon tendenziell ein bisschen aus der Menge raus.
Ja, das war mein Vorteil in dem Fall.
Definitiv.
Aber genau, also aber in dem Jahr haben wir nämlich auch gemeinsam an Court 1 gewartet. Und da war es wirklich dann auch so, dass wir gewartet haben, bis der nächste Seitenwechsel erfolgte.
Das stimmt.
Und ich habe halt jetzt ehrlich gesagt auch noch nicht von vielen anderen Turnieren das so mitbekommen, dass sie das so handhaben. Also weil, na, ich sagte es gerade, zuerst wirkte das so, als wäre das so ein bisschen chaotisch. Aber nein, also man hat dann ganz schnell mitbekommen, so das wird ganz bewusst hier so gehandhabt. Also es scheint sich da sehr was gelockert zu haben, auch im Vorgehen.
Ja, ich weiß ja auch nicht, ob das so ein ATP-Ding ist, dass die jetzt generell mehr zu diesem Free-Flow-Modell übergehen wollen. Bei den US Open, das hatte Tobi ja mal erzählt, gibt es das ja an den Oberringen eh schon. Und ganz ehrlich, warum nicht? Muss man sich wahrscheinlich dran gewöhnen. Und vielleicht ist es auch ein bisschen eine Frage, wie das bautechnisch ist. Also auch in Hamburg würde das zum Beispiel technisch gehen. Aber da hast du natürlich den Mittelgang wirklich so mitten im Bild dann. Und so richtig auf angenehmer Kuckhöhe. Das heißt, dass du dann jeden, der da durchlatscht, auch so richtig mitbekommst. Klar, das ist wahrscheinlich so eine Gewöhnungssache, dass du irgendwann, wenn das dann normal ist, das nicht mehr mitbekommst, wie zum Beispiel in einem Fußballstadion oder so. Klar, da sind die Distanzen vielleicht auch noch mal anders, aber man merkt einfach, das fällt dann schon auf. Aber wahrscheinlich sind wir es halt schlicht nicht gewohnt und jemand anders wird sich denken, wenn er damit aufwächst oder die, was wollen die Alten eigentlich?
Ja, also was mir halt auch auffiel, dass die Spieler da jetzt gar nicht groß drauf reagiert haben. Also ja, die haben dann vielleicht irgendwie mal beim Aufschlag ein bisschen verzögert, ne, dass sie noch mal irgendwie 10 Sekunden länger stehen geblieben sind an der Grundlinie, bis sie mit der Aufschlagvorbereitung begonnen haben. Aber es war jetzt nicht so, hatte ich den Eindruck, dass die das groß aus dem Konzept bringt insgesamt. Also schreibt uns gerne mal sonst auch dazu. Mail kontakt@tennisproleten.de, was ihr davon denkt, ob ihr das vielleicht auch bei vielen anderen Turnieren gesehen habt schon, ob das da auch gut funktioniert hat, würde mich mal interessieren. Also weil für mich war es wirklich komplett neu.
Ja, das glaube ich. Also wäre mir wahrscheinlich dann auch aufgefallen, weil ich es halt auch nicht anders kenne, als dass man das halt nicht macht. Und als ein Volunteer in Hamburg bin ich das ja auch durchaus gewohnt, dann mal da den Cordel-Service zu machen. Und da hat man die Diskussion dann sowieso jedes Jahr. Insofern aus der Perspektive ist es dann wahrscheinlich ganz angenehm, wenn man seine Ruhe hat. Und auch in Hamburg, ich weiß gar nicht, ob die auf dem einen Außencourt das dann irgendwie kontrolliert haben. Wahrscheinlich nicht. Ist aber auch egal. Ja, würde mich mal interessieren, wie da so die Beobachtungen auch von anderen Turnieren sind. Weiß ich nicht, wenn jemand in Stuttgart oder München war oder jetzt halt, weiß ich nicht, nächste Woche aus Bad Homburg, wie das da geregelt wird.
Dann, ich habe sogar auch spielerisch so ein bisschen natürlich was mitgenommen. Schapovalov habe ich gerade schon erwähnt. Der hat an dem Donnerstag in 3 Sätzen gegen Flavio Cobolli verloren. Da hatte ich keine neue Erkenntnis, weil ich mir so dachte, ja, es ist Denis Schapovalov. Der bringt eigentlich gerade für Rasen alles mit, finde ich. Hat es ja auch schon mal bis ins Halbfinale geschafft in Wimbledon. Ist jetzt aber auch schon ein paar Jahre her. Ich glaube, 2021 muss es gewesen sein, vielleicht 22. Ja, das ist Kopfsache. Weil, also ich muss sagen, also gegen Cobolli darfst du auf Rasen jetzt eigentlich nicht unbedingt verlieren, aus meiner Sicht. Aber ja, es wäre halt echt schön, wenn Denis Schapovalov das irgendwie auf die Kette kriegen würde, weil der könnte natürlich, das wissen wir, viel weiter oben noch stehen. Dann abends natürlich absoluter Highlight, Jannik Sinner gegen Alexander Bublik.
Ja.
Hat man nach dem ersten Satz gedacht, ja, klassisches Match eigentlich, ne? So wie du dir das vorher denkst. Bublik spielt eigentlich gar nicht schlecht, aber verliert dann irgendwie den ersten Satz dann doch, weil Jannik Sinner einfach ja, sein Ding durchzieht, ohne mit der Wimper zu zucken. Und am Ende dreht Bublik das Spiel, weil er, ich finde, auch das Glück hat, so in so ein paar entscheidenden Punkten halt auch wirklich dann einfach das Ding zu ziehen in dem Fall. War natürlich dann auch irgendwie so ein klassisches Rasenmatch, ne, wo es dann auch einfach noch mal einen Tick enger ist. Und ich meine, gerade Alexander Bublik, der hat in Halle schon gewonnen. Und ich hatte mich jetzt auch vor ein paar Tagen noch mal mit ihm beschäftigt. Der ist natürlich auch so, ne, ich sag das gerade über Schapovalov, aber ich finde Bublik noch mal viel mehr ja eigentlich für Rasen auch absolut prädestiniert.
Ja, und Bublik ist halt so jemand, der kann dir dann auch, wenn er das Ergebnis im Rücken hat, so richtig davonlaufen. Also der hat ja wirklich die Möglichkeit, sich dann durch seine eigenen Spiele so durchzutanken und dir das Leben schwer zu machen, dass er dann, und das ist auf Rasen noch mal prominenter, weil der Belag halt generell das so hergibt, dass normalerweise, wenn du auf Rasen deine Aufschlagspiele zusammenkriegst, dann wird es für den Gegner halt auch schwer, da einen Ansatzpunkt zu finden. Ne, natürlich ist das auch auf anderen Belägen ähnlich, aber auf Rasen, wenn du wirklich den Ball gut triffst und gerade den Aufschlag gut triffst, wird es halt unglaublich schwer, weil der Ball eben so durchwischt und so weggeht. Und wenn man dann wie Bublik auch noch die, ja, mit dieser Spezifizität, ja, irgend so was wird es sein, von Rasen auch noch so gut umgehen kann, weil er einfach weiß, was er tun muss, dann ist das natürlich schon, ja, dann ist das sicherlich auch eine Augenweide anzusehen. Und man muss sagen, er hat dann natürlich auch später das Twitter-X-Game gewonnen, weil wo ist er auf Jannik das letzte Mal getroffen? War das Roland Garros?
Oh, da triffst du mich jetzt. Ich habe es gerade jetzt noch die Tage.
Ich meine, es war Roland Garros und wo er dann danach gesagt hat, ich hatte ihn fast. Und diesmal hat er dann getweetet, ich hab ihn. Das fand ich schon sehr witzig.
Ja, das hatte ich auch gesehen. Das war natürlich wirklich großartig. Und ja, ne, bei allen Ausrastern, die er auch so hatte, ja genau, im Viertelfinale. Ja. Im Viertelfinale in Paris haben die beiden gegeneinander gespielt.
Alle hatten das richtig, jetzt erinnere ich mich wieder, alle hatten das so hochgehypt, weil sie gesagt haben, ey, Bublik ist so gut drauf und er war auch gut drauf und dann hat den Sinner ihn ja doch relativ unzeremoniell in drei Sätzen weggefiedelt.
Ja, 6-1, 7-5, 6-0.
Ja, da deutlich. War wirklich nichts zu holen und das ist halt auch das Schöne an Bublik, der nimmt sich ja manchmal vielleicht sogar fast zu wenig ernst. Aber ich habe schon so das Gefühl, dass er inzwischen auch wieder so eine neue, vielleicht doch noch mal so eine neue Liebe für den Sport entdeckt hat, dass er dann auch irgendwie ja seine 7 Sachen auch besser zusammenkriegt. Keine Ahnung. Aber ich glaube, es hat schon Spaß gemacht, wahrscheinlich das vor Ort zu sehen. Ist ja bestimmt auch kein schlechtes Tennis gewesen.
Ja, und was man bei Bublik natürlich auch dazu sagen muss, also es ist ja nicht nur der Aufschlag, sondern ich meine, er spielt ja insgesamt, ne, sehr, sehr offensiv, ja eigentlich immer schon fast einen Tick drüber am Limit, was das Risiko angeht. Aber natürlich gerade habe ich dann auch gedacht, in der Form, in der er ist, so mit dem Selbstvertrauen, profitiert er natürlich davon, ne? Weil klar, auch ein Aufschlag vom Sinner ist auf Rasen schwer zu kriegen, aber wenn er den denn natürlich mal zurückbringt, dann versucht er halt auch ganz, ganz schnell irgendwie auf den Punkt zu gehen. Und das meinte ich eingangs so mit diesen irgendwie so 2-3 Punkten, die dann am Ende auch entscheidend waren. Ja, da hat er dann natürlich auch ein bisschen das Spielglück gehabt vielleicht. Aber das ist ja ein erzwungenes Spielglück, für das er sorgt. Und das macht es auf Rasen natürlich auch echt wertvoll dann für ihn. Ich habe mir nämlich dann auch mal gestern Abend so seine bisherige Wimbledon-Bilanz angeguckt und das ist ja gerade mit dem, was er so mitbringt, eigentlich katastrophal. Ne? Also er ist einmal ins Achtelfinale gekommen, 23, dann 21, 22, 24 in die dritte Runde. Und mehr war da nicht. Also auch Viertelfinale Paris war ja jetzt bisher auch sein bestes Grand-Slam-Ergebnis. Aber wie du sagtest, also gerade jetzt auch mit der Form, die er jetzt schon über mehrere Monate hat, rechnet man, glaube ich, in Wimbledon automatisch mit ihm. Was wahrscheinlich dazu führt, dass er in der zweiten Runde rausgeht.
Ja, so wie man Bublik kennt, besteht die Chance. Ja, ja. Klar, um nochmal auf Jannik Sinner zurückzukommen. Natürlich ist er keine Laufkundschaft. Auch der hat ja Halle schon gewonnen. Ich glaube, war sogar Titelverteidiger, oder?
Ja, genau. Genau. Ja, das war gestern das Duell der beiden letzten Titelträger
Sieger in Halle. Richtig, ja. Das war es doch. Sorry, manchmal sollte man vielleicht vor der Aufnahme seine Fakten zusammenkriegen. Egal. Ja, natürlich, der ist ja auf Rasen auch ganz gut drauf und hatte ja davor auch keine Probleme, aber du hast es ja vorhin erwähnt, das ist halt das Schöne in diesem Sport auf Rasen, dass da halt manchmal, wenn sich dann diese Tür öffnet und du irgendwie deine Chance nutzt und dann irgendwie dein Spiel zusammenhältst, dass es halt dann schwer für den Gegner wird, die Gegnerin, das wieder zurückzuholen, ne? Weil auch, wobei ich sagen muss, dass natürlich die Matches auf Rasen deutlich länger werden. Also was ich teilweise jetzt auch, ich habe Berlin und Halle jetzt so, ich sag mal, so ein bisschen den Vogelflug hier und da verfolgt. Was du da für Ballwechsel gesehen hast in der Länge. Ja, das stimmt. Ich meine, toll, es ist schön anzusehen, aber irgendwie habe ich Rasentennis noch ein bisschen anders in Erinnerung. Es ist schon... Ja, er ist schon langsamer geworden, der Sport. Das kommt natürlich einmal durch die Rasenmischung, da wird auch einiges für getan, aber auch, weil die Spielerinnen und Spieler immer athletischer werden und da auch echt Sachen ausgraben. Also auch bei den Damen, ein Punkt von Sabalenka, den sie da echt noch so richtig hart übers Netz so quer drüber geschossen hat. Und es ist schon enorm, ja, was da inzwischen auch für Ballwechsel zustande kommen.
Ja, das stimmt, das stimmt. Und ich glaube, umso mehr muss man das wertschätzen, dass es dann halt Spieler gibt, ja, die so ein bisschen unkonventionell versuchen, sich da halt nicht so anpassen zu wollen, weil da würde ich Bublik nämlich schon zuzählen. Aber man könnte auch wieder sagen, er ist ein schlechtes Beispiel, weil auf Sand macht er ja eigentlich fast genau dasselbe.
Ja, es ist halt sein Spiel, ne?
Ja.
Also das ist jetzt nicht so was, dass er das nur auf Rasen anpasst. Aber er ist ja egal auf welchem Belag mit dieser Art sehr unkonventionell, weil klar, Serve and Volley ist immer so eine, oder Risiko gehen ist im Tennis ja tendenziell das, was man versucht zu vermeiden. Du versuchst ja unterm Strich weniger Fehler zu machen als der Gegner. Und es ist natürlich so, je höher du ins Risiko gehst, ne, desto schöner sind natürlich die Punkte. Aber wie gesagt, desto höher ist natürlich auch das Risiko, dass dir das sehr schnell wegfliegt. Und da ist er sicherlich schon das andere Ende vom Extrem mit seiner, ja, mit seiner sehr expressiven Art. Aber warum nicht? Ich glaube, er zeigt einfach, dass du dann am erfolgreichsten bist, wenn du irgendwie versuchst, das am besten zu spielen, was du kannst. Weil warum sollte man sein Spiel abändern, wenn es einem nicht liegt, ne? Also weiß ich nicht. Ich bin ja auch klein und wenn ich bestimmte Sachen versuche, muss ich die natürlich auch auf meine Möglichkeiten anpassen, ne? Also für mich wird Surf and Volley nicht unmöglich sein, aber man muss es anders aufbauen, weil ich werde es schon mal nicht, weil ich nur Hobbyspielerin bin, aber auch selbst wenn ich das jetzt ernsthaft betreiben würde, würde mein Aufschlag nie auf Geschwindigkeiten kommen, der jetzt Surf and Volley zu einer ganz sicheren Bank für mich macht. So. Und da ist doch schön, wenn jemand sagt, das kann ich, damit fühle ich mich wohl, das ist vielleicht nicht der Standard, aber das mache ich. Ich meine, guck dir einen Daniel Medvedev an mit seiner Ausholbewegung. Also im Lehrbuch wirst du das auch nicht finden.
Wahrscheinlich nicht, nee, das ist richtig. Und trotzdem
Definitiv nicht.
ist auch er durchaus erfolgreich in dieser Woche. Der Rasenhasser aus Russland steht auch im Halbfinale jetzt in Halle. Und wer da auch steht, ist neben dem dritten Karen Khachanov auch Alexander Zverev. Ja, Titel in Halle ist natürlich sein großes Ziel. Nach dem Ausscheiden von Jannik Sinner ist man natürlich jetzt auch geneigt zu sagen, ja, er ist der ganz, ganz große Favorit. Aber also sowohl ein Medvedev als auch ein Bublik, ich würde die jetzt vielleicht nicht vorne sehen, aber es wäre jetzt auch keine Katastrophe, wenn er gegen die verliert. Von daher bin ich ja echt gespannt, wie sich da jetzt das Finalwochenende entwickelt. Wenn Karen Khachanov den Titel holen sollte, wäre das, glaube ich, schon eine große Überraschung. Ein Punkt, den ich auch noch mitgenommen habe, und das ist etwas, ich habe gerade schon gesagt, habe ich noch nie erlebt. Man merkt es, ich komme jetzt in das Alter, wo ich zum Tennisturnier fahre, mich grundsätzlich aufrege und bei jeder zweiten Sache sage, das habe ich ja noch nie erlebt. Und zwar gestern haben schon relativ früh gespielt, ich sagte es gerade, Denis Shapovalov und parallel war auf dem Center Court Felix Auger-Aliassime. Und die haben beide auch dann nachmittags noch im Doppel gespielt. Denkt man sich jetzt erstmal nichts bei. Irgendwann fiel mir aber auf, dass das schon das Halbfinale ist, an dem Donnerstag. Und zwar haben die gespielt gegen Andrea Vavassori und Simone Bolelli. Sie haben beide ihre Einzel verloren. Auger-Aliassime und Shapovalov haben das Doppel verloren, konnten damit weiterreisen. Ich habe dann aber mal so den Plan geguckt und da fiel mir dann auch auf, komisch, da wird Freitag aber auch noch ein Viertelfinale gespielt. Das heißt, du hast am Donnerstag mit den beiden Italienern schon ein Doppel im Finale, während ein Viertelfinale am nächsten Tag erst gespielt wird und damit natürlich dann automatisch das zweite Halbfinale erst am Samstag. Das roch alles sehr danach, dass Auger-Aliassime und Shapovalov da irgendwie Richtung Turnierleitung und Supervisor ein Gut hatten und deswegen ausdrücklich den Wunsch geäußert haben, sie wollen für den Fall der Fälle, dass sie ausscheiden, gerne Donnerstag noch das Doppel gespielt haben, das Doppelhalbfinale, damit sie weiterreisen können. Ich habe aus informativen Kreisen, wie man so schön sagt, auch gehört, dass wohl Ogier Aliassime vor seinem Doppel schon nach Flügen geguckt haben soll, Richtung London. Ob man das jetzt glauben kann, weiß ich nicht, aber ich muss sagen, gut, man könnte jetzt sagen, Turnier ist Turnier, aber das hat irgendwie schon einen komischen Beigeschmack, wenn du ein Halbfinale spielst und dann aber am nächsten Tag erst das Viertelfinale. Gerade auch, weil Vavasori und Bolelli dann einfach bei einem Turnier, was 7 Tage geht, 2 Tage jetzt auf das Finale warten. Schon ein bisschen seltsam, habe ich so auch noch nie erlebt. Ich sagte es ja gerade schon.
Ja, wirft natürlich Fragen auf, vor allen Dingen, weil du ja durchaus ganz gut vernetzt bist. Deswegen die Wahrscheinlichkeit, dass deine Information jetzt nicht so ganz falsch ist, nicht so groß ist. Aber ich muss auch sagen, dass ich durch meine Zeit, die ich in der Tenniswelt verbracht habe, aktiver noch in der Tenniswelt verbracht habe, als jetzt in Anführungsstrichen nur diesen Podcast, also auch so richtig bei Turnieren war, und mit Leuten gesprochen habe, die da irgendwie noch tiefer drin sind. Es wird schon sehr viel hinter den Kulissen mauscheln, will ich jetzt vielleicht noch nicht sagen. Auch das passiert, aber es wird halt viel auch möglich gemacht und rumgeschoben. Und natürlich, in so einer Rechnung muss immer irgendeiner die Quittung bezahlen. Und wir wissen ja alle, dass tendenziell die geneigte Doppelspieler, Spielerin in der Nahrungskette relativ weit unten ist. Insofern wundert mich das gar nicht oder würde es mich nicht wundern, wenn darauf eingegangen wird. Aber es ist natürlich schon auch traurig, vor allen Dingen, weil du nimmst ja irgendwem anders damit auch irgendwie sein Zubrot weg. Ne? Es macht natürlich einen Unterschied, ob da jetzt Schapovalov und Ogier Aliassime da jetzt noch irgendwie mit rein können oder ob da 2 Doppelexperten stehen, die dann vielleicht den Platz lieber gehabt hätten und denen das ziemlich egal gewesen wäre, wann das Viertelfinale gespielt wird. Das ist natürlich so. Aber mir war mir gar nicht aufgefallen. Ich habe dann jetzt geguckt, dass du das gesagt hattest. Es wäre schon schade, sagen wir mal so, es wäre schon schade, wenn das der Hintergrund ist, weil ich finde, es ist halt generell einfach respektlos. Und ich persönlich würde mich das nicht trauen, würde ich nicht wagen, da irgendwie mich hinzustellen und zu sagen, ich habe heute meine Einzel verloren und will schon losreisen. Also weiß ich nicht. Wenn das wirklich der Grund war, wäre es für mich keine gute Schule, ehrlich gesagt.
Ja, also ist natürlich eine gewisse Wahrscheinlichkeitsrechnung für die beiden, weil das heißt natürlich jetzt nicht, dass sie irgendwie automatisch erwartet haben, sie verlieren ihre Einzel. Ich sagte es gerade bei Schapovalov zum Beispiel, da fand ich eigentlich, der hätte das gewinnen müssen sowieso gegen Kubali. Das war ja ein sehr enges Match. Ja, dass sie dann für die Wahrscheinlichkeit nachfragen und dann schon Donnerstag spielen dürfen. Ich finde, das ist jetzt ja auch kein Verbrechen. Aber man kann natürlich schon fragen, ob das nicht dann auch gerade halt für die Finalisten eine gewisse Wettbewerbsverzerrung ist, weil sie 2 Tage Pause haben. Ja, während dann die Finalgegner einen anderen Rhythmus haben, auf die sie Sonntag treffen. Vielleicht würde man jetzt auch, wenn man die beiden fragen würde, das hatte ich irgendwie noch versucht, aber würden die einem vielleicht sagen, so, ja, finden wir jetzt eigentlich gar nicht schlimm. Und nur wir beide sind jetzt hier das Doppel, was sich irgendwie da drüber aufregt.
Ja, das kann natürlich sein, dass sie die gefragt haben, können wir das machen? Und dann und die haben sich nicht gewehrt. Aber du hast natürlich recht, und wir reden ja jetzt nicht davon, dass vielleicht irgendein Match vom Viertelfinale, sagen wir mal, du hast halt, weiß ich nicht, eins vorgezogen wird oder es wird auf einen anderen Platz geschoben, damit sie parallel spielen können, sondern wir reden davon, dass ein Halbfinale vor dem gegenläufigen Viertelfinale gespielt wird oder einem der gegenläufigen Viertelfinals, und das ist dann halt schon schräg, aber Klar, am Ende kann man das, glaube ich, so und so sehen. Und wenn sich daran niemand stört da vor Ort und alle gesagt haben, ja, das machen wir so, die Regeln sind so und die Doppelspieler gesagt haben, es ist uns egal, ich weiß es nicht, dann können wir ja eh nichts dran ändern. Aber ich finde es halt schon so ein bisschen komisch aus. Und klar, dass Tennisspieler natürlich früh nach Flügen gucken, die Geschichte haben wir immer wieder, dass irgendwelche Leute, die gerade bei Grand Slams sehr weit kommen, womit sie nicht gerechnet haben, sagen, ich musste irgendwie 17 Mal meinen Flug stornieren, dass das passiert, okay. Aber es hat in seiner ganzen Dynamik halt schon irgendwie, es wirft halt Fragen auf. Und dann kann man natürlich immer gucken, muss das sein oder nicht. Ich finde es halt ein bisschen schade, weil man merkt dann einfach, es ist dir nicht wichtig. Und dann frage ich mich immer, hätte man nicht dann lieber jemanden in die Doppelkonkurrenz packen können, denen es wichtiger ist. So.
Absolut, ja. Wir werden es im Auge behalten, ob das vielleicht irgendwo anders auch nochmal passiert. Schreibt uns auch gerne, wenn euch da vielleicht schon mal, weil ihr vielleicht auch dann bei dem Turnier vor Ort gewesen seid, sowas aufgefallen ist. Weil ich kenne es zum Beispiel bisher nur, dass man natürlich mal hat, dass irgendwie, weiß ich nicht, ein Achtelfinale noch vor einer ersten Runde gespielt wird. Das kennen wir ja zum Beispiel jetzt auch, so wie es bei Zverev war. Der hat seine erste Runde ja auch erst am Mittwochabend gespielt, wo aber normalerweise auch die Prozedur ist, dass das halt nicht einfach so angesetzt werden darf, sondern auch nach Anfrage dann nochmal in so einer Art Genehmigung durchlaufen muss. Und da ist es denn ja auch oft schon passiert, dass halt nachmittags schon mal ein Achtelfinale gespielt wurde und dann hast du aber mittwochsabends irgendwie nochmal eine erste Runde. Wenn das auch irgendwie am selben Tag dann passiert, okay, aber das ist denn so ein Halbfinale, einen Tag bevor das Viertelfinale abgeschlossen ist, kenne ich halt nicht. Aber wie gesagt, schreibt uns dazu mal, ob euch das vielleicht auch schon mal irgendwo aufgefallen ist oder wie eure Meinung dazu ist. Vielleicht sagt ihr uns auch einfach, Mensch, also Daniel, du
ja, alten riechst dich Traditionalisten. Jetzt wirklich
über alles auf. Ja, genau, richtig. Hier wird Runde nach Runde gespielt und dann gibt es nachher einen Gewinner. Punkt.
Ja, also schon mal als Vorwarnung, weil das nächste Hot steht ja an, Wimby Hot. Da wird immer noch brav, es sei denn, das Wetter spielt nicht mit. Wir versuchen schon in Reihenfolge zu bleiben.
Richtig, also, richtig.
Und es wird noch brav, ordentlich nach Regeln gespielt.
Absolut. Und ich glaube, wenn ihr da mit der Anfrage kommt, ihr wollt das Halbfinale vor dem Viertelfinale tippen, dann haut Regelhüter Tobi euch die komplette Excel-Tabelle einmal um die Ohren.
Genau, ich sehe ihn schon mit quietschenden Reifen dann vor der Haustür halten. Niemals!
Absolut. Genau so wird es aussehen. Wahrscheinlich, vielleicht kommt er sogar auch mit dem ICE. Wer weiß, je nachdem, wo ihr wohnt.
Ja, wollte ich gerade sagen.
Gibt es aus dieser Woche noch etwas zu erzählen?
Nee, man hätte sich jetzt noch über die Mixed-Paarungen für die US Open unterhalten können, aber das machen wir vielleicht erst vor dem Turnier.
Da habe ich echt noch
keine. Ich glaube, da ändert sich noch was. Ich habe das nur gelesen und dann haben die diese teilweise etwas bizarren Interviews dazu gemacht, dass ich so dachte, oh, ich finde es jetzt schon cringe, aber.
Ja, nee, das machen wir zu einem späteren Zeitpunkt, ich glaube.
Insofern habe ich nichts mehr, nein.
Dann. Ich habe es gerade schon gesagt, schreibt uns gerne eine Mail, kontakt@tennisproleten.de. Könnt ihr auch über die sozialen Netzwerke machen, auf den gängigen Plattformen sind wir da zu finden. Unter Tennisproleten gerne eine Meinung da lassen zu den Themen, die wir heute hatten oder auch zu Themen, die euch vielleicht in dieser Woche aufgefallen sind, die wir nicht weiter besprochen haben. Gerne auch zu Mixed, kein Problem. Und dann würde ich sagen, Henrike, dir vielen Dank. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Euch vielen Dank da draußen fürs Zuhören. Macht's gut und tschüss.
Durr!
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.